Herzlich willkommen zum dritten Podcast des Archäologischen Museums Hamburg. Mein Name ist Julian Gebhardt und ich sitze hier mit Herrn Professor Dr. Rainer Maria Weiß und Ben.
Hallo.
Ben Jensen. Die stellen Sie auch gleich mal vor. Und zwar, wir sprechen heute über Archäologie in Harburg. Nicht in Hamburg, sondern in Harburg.
Letztes Mal
haben wir ja schon was gehört zu den aktuellen Ausgrabungen bei den Mühren. Das war ja in der Hamburger Innenstadt wirklich. Diesmal geht es ein bisschen weiter raus nach Harburg, wo aber seit einigen Jahren auch relativ viel Archäologie betrieben wird. Genau, und da, ich habe schon gesagt, bei mir habe ich Herrn Weiß, der auch schon in der ersten Folge zu hören war. Herr Weiß, wenn Sie sich mal kurz vorstellen möchten.
Schönen guten Tag, Rainer Maria Weiß, mein Name, bin der Landesarchäologe von Hamburg und der Direktor des Archäologischen Museums.
Und wieder dabei, sehr schön. Und Bent, den haben wir schon mal gehört im
Eiszeiten-Podcast
tatsächlich, aber Bent stelle ich auch kurz vor.
Ja, mein Name ist Bent Jensen. Ich arbeite hier am Museum im Projekt für den Harburger Schlosskeller. Das heißt, wir wollen im Harburger Schloss eine Filiale errichten, eine Museumsfiliale, und dafür bin ich momentan zuständig.
Genau, über die reden wir auch sofort noch. Wir fangen mal ein bisschen von vorne an. Archäologie in Harburg. Harburg ist, vielleicht für die, die das jetzt nicht sofort kennen, ein Stadtteil von Hamburg mittlerweile, war früher mal eine eigene Stadt. Und das Archäologische Museum ist ja auch in Harburg. Jetzt wurde in Harburg lange Zeit archäologisch nicht viel gemacht. Man könnte sagen, es lag quasi brach. Da hat sich aber was dran geändert. Herr Weiß, wie war das früher und was hat sich getan?
Also ganz früher gab es ja immer Forschungsgrabungen. Das ist aber 100 Jahre her. Man gräbt heutzutage und seit vielen Jahrzehnten immer nur, wenn archäologische Substanz gefährdet ist. Das heißt, wenn Bodendenkmäler überbaut werden sollen.
Also nicht einfach auf Verdacht sozusagen?
Nee, sondern nur, wenn irgendwo Baumaßnahmen sind. Und in Harburg hat sich viele Jahrzehnte lang baulich nicht allzu viel getan, zumindest nicht da, wo es archäologisch relevant ist. Denn der Harburger Binnenhafen, das ist die alte Wurzel Harburgs, ist immer schon industriell geprägt. Und das heißt, die Industrie hat dort ihre Betriebe, große Hallen errichtet, vielerlei zubetonierte Flächen und Gewerbebetriebe, die dort bis in die jüngste Vergangenheit produziert haben. Erst in allerjüngster Zeit, wo man weg von Industrie hin zum Wohnen, zu so einem Strukturwandel im Harburger Binnenhafen kommt, kommt es dann auch zu erhöhter Bautätigkeit. Also seit den 90er Jahren graben wir wieder richtig planmäßig und in großem Stile aus, während vorher nur ganz vereinzelte Maßnahmen, mal eine Grabung in den 60er Jahren, eine kenne ich noch aus dem Ende der 60er Jahre, wo mal so kleinere Eingriffe stattgefunden haben. Während man also da nur punktuell gegraben hat, ist jetzt verstärkt endlich wieder Bautätigkeit zu verzeichnen, und ganz aktuell ist ja Harburg in einem richtigen Wandel begriffen, gerade der ganze Binnenhafenbereich, der auch umgewidmet worden ist, sodass der vielbeschworene Sprung über die Elbe jetzt auch wirklich spürbar wird. Und deshalb sind wir dort seit einigen Jahren ganz besonders gefragt, was die archäologische Tätigkeit angeht.
Also lag es weniger daran, dass im Prinzip sich jetzt keiner drum gekümmert hätte, sondern dass einfach die Gelegenheiten erst jetzt seit 20 plus Jahren
ungefähr. Ja, es hat sich an der Zuständigkeit nichts geändert. Wir sind unverändert. Ja. Seit 1987 etwa ist das gute alte Helms-Museum, das Archäologische Museum Hamburgs, für die Bodendenkmalpflege zuständig. Genau, ja. Und in Harburg waren wir ja immer schon zuständig.
Ja.
Insofern hat sich an der Zuständigkeit nichts geändert. Wir haben auch kleinere Grabungen durchgeführt, aber wir haben jetzt vermehrt den Anlass und haben seit wenigen Jahren, erst seit der Änderung des Denkmalschutzgesetzes, auch die notwendige finanzielle Ausstattung. Mhm. Man hat nämlich im Denkmalschutzgesetz 2013, also erst vor 4 Jahren, das sogenannte Verursacherprinzip gesetzlich verankert.
Genau, das hatten wir.
Also das Prinzip, dass derjenige, der die Ausgrabungen verursacht, sie auch bezahlen muss.
Genau.
Denn wir hatten vorher wirklich die Situationen, Anfang der 90er Jahre, auch Ende der 90er Jahre noch, dass Ausgrabungen stattgefunden haben, in hochrelevanten Arealen, dann aber irgendwann das Grabungsbudget verbraucht war, man dann sogar aufs Museumsbudget zugegriffen hat, dann das Museumsbudget verbraucht war, das Museum also während des laufenden Jahres pleite war und die Grabung mittendrin abgegeben abbrechen musste. Und das sind natürlich katastrophale Zustände, sich nie mehr wiederholt haben und die auch jetzt nicht mehr passieren.
Ja, interessant. Also gut, dass Sie es mal erwähnen. Nämlich letzte Woche ging es genau auch schon darum, dass jetzt bei den Mühlen ja auch ausgegraben wird und ausgegraben werden kann, weil im Prinzip durch das Verursacherprinzip die Leute, die da bauen würden, zahlen.
Ja.
Genau. Eine dieser großen Ausgrabungen, die wahrscheinlich jetzt sonst auch gar nicht möglich gewesen wären, ist ja die Ausgrabung an der Schlossstraße. Das haben wir im ersten Podcast auch schon einmal kurz erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, was es einfach aktuell Neues gibt. In der Schlossstraße wurde ja auch ausgegraben. Wo ist die Schlossstraße und was war das für eine Ausgrabung?
Also die Schlossstraße ist Alt-Harburg. Ganz einfach gesagt wurde Harburg am Rande der Elbe um das Jahr 1000 gegründet und damit man zur Schlossanlage oder zur Burganlage, die so ein bisschen im Morast lag, kommen konnte. Von der Geestkante aus hat man einen Damm gezogen dorthin, einen Knüppelweg, und das ist die alte Schlossstraße, die Straße, die zum Schloss führt.
Klar.
Und links und rechts der Straße wurden dann nach und nach Häuser gebaut. Das ist also im Kern die Schlossstraße und so sah Harburg über viele Jahrhunderte aus, ein Einstraßendorf, das kerzengerade aufs Schloss zuführte. Dort liegt also die Keimzelle, die Wurzel Harburgs. Die archäologisch relevanten Areale sind nicht in Eisendorf, in Marmsdorf, in den umgebenden Dörfern, aus denen Harburg mal zusammengewachsen ist, sondern liegen in der Schlossstraße. Der Haken dort, was die Bauprojekte einfach und die Finanzierung des Ganzen angeht, ist der Umstand, dass wir in Harburg keine hohen Grundstückspreise haben. Das heißt, die Investoren, die hierher kommen, die müssen ja schon, wenn ein Grundstück erschlossen wird, auf viele andere Dinge achten, finanziell und organisatorisch. Das heißt, die haben etwa sich um die Beseitigung von Altlasten zu kümmern.
Ja.
Ein Areal, das industriell genutzt war, da ist der Boden gern mal verseucht.
Genau,
also muss schon mal teuer der Boden ausgetauscht werden. Kampfmittel müssen beseitigt werden. Der Naturschutz meldet sich auch mal, ob da nicht noch irgendwelche besonderen Gewächse oder Tiere leben. Und Denkmalschutz meldet sich und sagt, da muss die Grabung bezahlt werden. Und dann kann es eben leicht passieren, dass der Investor sagt, also Leute, wenn ich das alles bezahlen muss, steht ja der zu erzielende Verkaufserlös nach dem Erschließen des Grundstücks in keiner Relation mehr zu den Kosten. Und das hat bei der großen Ausgrabung an der Schlossstraße dazu geführt, dass die Baubehörde gesagt hat, wir wollen, dass Harburg erschlossen wird. Das ist Senatsprogramm.
Ja.
Einerseits Sprung über die Elbe, die große Linie. Im Kleineren war es zu dem Zeitpunkt 2012 die IBA, die internationale Bauausstellung, die ja vor allem auf der Elbinsel Wilhelmsburg ganz viel entwickelt hat, die sich aber auch bis Harburg ausgedehnt hat.
Mhm.
Und nur im Windschatten dieses Projekts oder auf dem breiten Trittbrett des IBA-Gesamtprojektes ist es dann eben gelungen, dass die Stadt gesagt hat, wir übernehmen diese Grabungskosten.
Okay, ja.
Und deshalb war es eben möglich, eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern archäologisch im Blick zu haben, von denen wir 2.500 komplett ausgegraben haben.
Mhm.
Und komplett heißt halt hier in Harburg, dass man, weil die Befundtiefe so gut erhalten und so mächtig ist, dass man hier bis zu 4,50 Meter tief ausgegraben hat.
Mhm.
Und da kann man sich bei 2.500 Quadratmetern 4,50 Meter tief die Kubikmeter bewegter Erde vorstellen. Insofern war das zu dem Zeitpunkt neben dem Großprojekt in Lübeck die größte stadtkernarchäologische Ausgrabung in ganz Deutschland.
Ja, also ist jetzt auch tatsächlich nicht nur einfach durchs Verursacherprinzip und dadurch, dass man andere finanzielle Mittel bekommen hat, sondern dadurch, dass eben auch jetzt die IBA gerade noch da war, dass er es noch doppelt
erwähnt. Nur darüber, denn sonst hätte jeder Verursacher gesagt,
sofort gesagt,
das ist nicht zumutbar.
Ja.
Und es gibt im Denkmalschutzgesetz tatsächlich so einen Notanker, einen Paragraphen, der die Zumutbarkeit regelt.
Ah, ja.
Weil es kann ja nicht sein, dass ein Privatmensch, der auf seinem Grundstück einen Carport bauen will, ja, den er zufällig auf einem Grabhügel baut,
ja,
sein Carport würde ihn 50.000 Euro kosten, aber die Ausgrabung dafür 250.000,
ja,
das steht in keiner Relation zueinander. Also schützt ja, der Gesetzgeber ja, den Bauherrn mit diesen Zumutbarkeitsparagraphen. Und da sagte die Stadt, okay, das kann man dem Investor nicht zumuten, sondern wir, die Stadt, sorgen dafür, dass dieses Grundstück archäologisch bereinigt wird und haben ein erhebliches Grabungsbudget, sind keine Geheimnisse, sind öffentliche Gelder, von insgesamt 2,8 Millionen Euro bereitgestellt.
Ja, das ist eine Menge.
Wirklich. Ja.
Und eben auch, wie Sie haben es schon gesagt, die größte Stadtkernausgrabung tatsächlich Deutschlands.
Ja.
Das ist, wie viel Jahr, also wie lange hat das mal gedauert? Das war von 2000?
Wir haben da 2,5 Jahre lang ausgegraben.
Jahre, genau. Ja.
Und tatsächlich nicht im Winter dicht gemacht oder so, sondern volle 2,5 Jahre unter einem Zelt,
genau,
das mehrfach
überdacht,
versetzt ja, wurde, das auch im Winter beheizt wurde, komplett durchgegraben.
Das ist wirklich ein Mammutprojekt im wahrsten Sinne des
Wortes. Das ist in jeder Beziehung so. Organisatorisch war das ein Mammutprojekt. Man muss ja auch die Grabungsmannschaft finden, weil wir nicht ja, mit eigener Museumsbesatzung dort ausgegraben haben, sondern mit befristeten Kräften,
ja,
wo wir den Grabungsleiter, den stellvertretenden Grabungsleiter, den Dokumentar, den Zeichner, die Grabungsingenieure, Vermessungsingenieure und so weiter rekrutieren müssen, vertraglich an uns binden müssen. Manche finden dann mittendrin wieder woanders eine Beschäftigung,
gerade die
sich länger anschließt.
Ja.
Und da ist es also allein von der Personalsituation her ein großes Unterfangen.
Nur mal als Vergleich, jetzt letzte Woche bei den Mühlen hatte ich auch die Frage gestellt, da waren es so, glaube ich, 12 dauerhafte Mitarbeiter plus noch Praktikanten oder sonstige Leute, die dazukommen. Wie viel waren das da?
Ja, da waren wir bis zu 25, also die doppelte Mannschaftsstärke ungefähr. Je nachdem, es gibt ja Phasen, da dokumentiert man mehr,
ja,
und es gibt Phasen, da bewegt man erstmal viel Erde, da ist viel Manpower, viel Schaufelkraft auch dann nötig. Aber es ist auch eine unfassbare Befunddichte dort gewesen, weil man ja nicht einfach 4 Meter immer auf demselben Grundstück langsam in die Höhe gewachsen ist, sondern Grundstücke, Parzellengrenzen sich ständig verändert haben. Es gab mehrere Stadtbrände, die alles platt gemacht haben. Mhm. Dann hat man wieder neu gebaut und deshalb gab es eine unfassbare Anzahl von Einzelbefunden, von Feuerstellen, Herdstellen, von Gräben, Gruben, ehemaligen Kanälen und was alles da zu dokumentieren war. Alte Standorte von Kranen ähnlichen Krananlagen, Hafenanlagen. Eine Befunddichte und natürlich auch eine entsprechende Funddichte. Also hier wurden quasi Schubkarren oder Radlader fuhrenweise Funde ins Haus geliefert, die wir dann alle ja irgendwie verarzten müssen, reinigen, dokumentieren, inventarisieren, magazinieren. Das ist ein so gewaltiger Aufwand, der da dahinter steckt bei so einer großen Grabung. Das war eine Mammutgrabung, die wir uns nicht alle paar Jahre wünschen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es hat sich aber auch einiges daraus ergeben. Das war, als ich mein Praktikum gemacht habe, jetzt vor einem halben Jahr, habe ich gerade noch so das Ende dieses Prozesses mitbekommen. Es ist jetzt ja nicht nur so, dass da eine Ausgrabung stattgefunden hat, die riesig war, sondern es wird ja auch am selben Ort jetzt gleichzeitig noch ein bisschen was davon sogar ausgestellt im archäologischen Fenster.
Ja.
Wie kam die Idee dazu?
Die hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Natürlich ist unser Wunsch immer, dass solche Grabungen nicht spurlos vorübergehen, sondern man irgendetwas vor Ort sehen kann. Kleiner Exkurs, direkt neben der Grabungsstelle etwa ist ein Friseursalon.
Mhm.
Ein hübscher, kleiner Friseursalon. Und bei dieser Friseurmeisterin findet sich im Laden eine Vitrine, in der eine Dauerleihgabe von uns präsentiert wird, nämlich eine Schere, passend zum Friseur, die wir dort gefunden haben. Und das ist, wenn nicht die älteste Deutschlands, dann eine der ältesten Gelenkscheren Deutschlands. Also so wie heutige Scheren funktionieren, stammt diese aus dem frühen 15. Jahrhundert. Uns ist keine ältere Schere dieser Art bekannt. Und das ist so ein kleiner Trittstein. Wir hatten ja auch im Tutech-Gebäude, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Harburger Schlossstraße zur TU gehörig, in dem großen modernen Gebäude dort, ein archäologisches Schaufenster während der Grabungszeit, wo wir jeweils brandaktuelle Funde präsentiert haben für die Öffentlichkeit. Mhm. Und daraus, aus diesen Ideen, entstand eben der Wunsch, dass wir irgendetwas vor Ort haben werden. Und das haben wir dem Bauherrn, dem Investor, Behrendt Bau, näher gebracht, die Idee. Und die sagten, Mensch, das passt wie Faust aufs Auge, denn wir haben einen Raum, der auf Gehsteigseite ist, auch auf Gehsteighöhe, den man nicht vermieten kann, denn jeder Passant würde sonst den Anwohnern dort ins Fenster glotzen. Mhm. Jetzt haben die überlegt, machen sie einen Müllraum draus. Das ist auch nicht so schön, wenn man durch Schaufenster auf Mülltonnen glotzt. Ja. Also hatten die einen 10 Meter langen Raum, der 1 Meter tief war, dessen Nutzung noch unklar war.
Genau, was man braucht sozusagen.
Und da kamen wir ganz schnell miteinander ins Gespräch, dass uns Behrendt Bau dann diesen Raum regulär verkauft hat für genau 1 Euro. Wir sind also jetzt Miteigentümer dieser Eigentümergemeinschaft und haben es dann auf die Art geschafft, nicht ein Schaufenster zu haben, sondern 3 riesengroße archäologische Fenster, die dort nebeneinander jetzt sind und von uns bespielt werden, auf eine ganz innovative Art, weil wir nicht nur Objekte zeigen wollten,
genau, ja,
sondern diese Objekte auch mit den Geschichten dazu versehen wollten, die man dort auch interaktiv, auch über eine App, auch über eine Ansprache, die nicht über iBeacons, sondern eben durch so ein kleines internes Internet-Kommunikationssystem sich dort erschließen kann.
Genau.
Ja. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet, zumal das Ganze direkt an der Bushaltestelle ist. Also die Leute, die dort auf den Bus warten, gucken sich vor lauter Langeweile und Verzweiflung auch mal
archäologische Funde an. Aus Versehen quasi Geschichte. Ja, ja. Ja, das fand ich auch eine ganz großartige Idee. Das war auch genau das, was gerade passierte, als ich hier ans Museum kam. Es sind ja auch einige Funde auch ausgestellt, so ein paar sehr bezeichnende.
Ja.
Und dann eben auch mit Texten, die man da hinterlesen kann. Bent, hast du noch, weil warst du bei der Schlossstraße dabei?
Bei der Ausgrabung nicht, nee. Ich habe ein bisschen was zum Fenster mitbekommen, aber richtig aktiv dabei war ich nicht. Was ich jetzt gemacht habe, was ich ganz interessant fand, war, wir haben jetzt eine neue Kollegin, die Anaïs Wiedenhöfer, die ist eigentlich für das sogenannte Projekt Smart Square zuständig. Da wird der Domplatz in der Hamburger Innenstadt digital erschlossen. Und dafür wird das archäologische Fenster auch so ein bisschen als Testobjekt benutzt, weil die was Ähnliches auf dem Domplatz, oder was heißt die, wir wollen auf dem Domplatz was Ähnliches errichten. Und ich war mal mit der Anaïs zusammen da und da haben wir mal geguckt, wie viele Leute sich tatsächlich dieses Fenster angucken und in welchen Intervallen. Und
Das war jetzt nachdem, also jetzt in den letzten Monaten.
Oder? Ganz genau, ja, das ist nicht allzu lange her. Und das war sehr interessant. Wir haben nämlich versucht zu überlegen, wie kann man da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken, auf dieses Fenster.
Ja.
Also natürlich gucken sich die Leute das an, während sie auf den Bus warten, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn Leute einfach vorbeigehen und sich das dann auch noch angucken.
Klar, ja.
Und da haben wir zum Beispiel versucht, auf den Boden, auf den Gehweg das archäologische Logo, das Logo vom Museum zu sprayen mit so einer Sprühkreide. Hat tatsächlich auch funktioniert.
Ah ja, sich das dann mehr Leute angeguckt?
Ja, schon. Also wir haben jetzt auch tatsächlich nur eine Viertelstunde da gesessen. Und da
haben
sich dann aber
schon fast
zumindest 2 Leute
soziologische
haben dann auf den Boden geguckt. Genau, und deswegen auch ins Fenster. Also insofern.
Okay,
ja,
okay, interessant, cool. Genau. Genau, ja, das Harburger Schloss, ein weiteres Thema. Mhm. Ich frage erstmal allgemein, was wird denn da gemacht werden? Das ist eher noch ein Projekt, was jetzt noch direkt ansteht. Schlossstraße ist jetzt passiert vor ein paar Jahren. Schloss steht jetzt erst an.
Genau, das Interessante erstmal kurz zum Schloss ist ja, dass wenige Harburger und wenige Hamburger überhaupt wissen, dass da ein Schloss steht.
Ja, ich wusste
es auch. Weil das, ich tatsächlich
sieht auch nicht so aus,
nein,
ich mir das sofort vorstelle, keine großen Türme und.
Ganz genau, das ist halt, ist ja auch momentan ein Mietshaus einfach.
Genau.
So, weil das eben, das Interessante an dem Schloss ist, dass das eine ganz lange Geschichte hat, wie Herr Weiß gerade eben schon gesagt hat. Man weiß halt nicht ganz genau, wann das entstanden ist, wahrscheinlich so um 1000 nach Christus und hatte eben seine Ursprünge ja, als möglicherweise als einfacher Turm oder als einfache Befestigungsanlage.
Mhm.
Und irgendwann hat sich das eben so weit entwickelt, dass da ja, ein richtiges Gebäude entstanden ist. Also verschiedene Schlossflügel auch haben sich dann im 16. Jahrhundert da entwickelt oder wurden da gebaut. So. Und was wir jetzt machen, ist in dem letzten verbliebenen Flügel des Schlosses, da wollen wir im Keller eine Museumsfiliale errichten. Mhm. Das heißt, der Keller ist nämlich zum Teil noch aus dem, da ist tatsächlich noch Bausubstanz aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. Mhm. Und das wollen wir eben nutzen, um da ja, Besucher hinzulenken und denen das zu präsentieren. Dazu muss jetzt erstmal aufgeräumt werden im Keller, weil momentan sieht es halt aus, wie ein Keller aussieht. Ist eben Schutt und muss ein bisschen bearbeitet werden. Aber sobald die, wie heißen sie? Sobald die Architekten damit fertig sind, wird da nochmal gegraben und dann schauen wir nochmal, ja, was sich da finden lässt, ob man da vielleicht
noch. Also genau, im Keller wird nochmal gegraben.
Ganz genau, im Keller wird nochmal direkt gegraben. Und da wird nochmal geguckt, ja, ob man da vielleicht noch ältere Funde findet oder B-Funde, um zu sehen, um nochmal genauer eruieren zu können, wie alt dieses Schloss wirklich ist.
Ah ja, okay. So, aber jetzt das im alles, Keller zu graben, aber du meinst, es ist ja tatsächlich noch die alte Bausubstanz tatsächlich aus dem 15. Jahrhundert.
Genau.
Aber trotzdem werden jetzt Sachen drunter eventuell vergraben.
Ganz genau, das ist ja wie überall, wie Herr Weiß auch gerade sagt, auch in der Schlossstraße, man baut ja immer aufeinander auf. Also
das ist ja dann quasi unter.
Ganz genau, also der alte Turm, von dem ich gesprochen habe, diese alte, die ursprüngliche Befestigungsanlage.
Die wäre noch älter als 15. Jahrhundert.
Ganz genau, okay, die ist ja verstehe. Möglicherweise, wie gesagt, von 1000.
Ja, alles klar.
Aus der Zeit. Ja. Und deswegen kann man da mit Glück noch was finden, wird man denn sehen.
Ja.
Also, das steht irgendwann in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres steht es an.
Und die Museumsfiliale, was wird das sein?
Das wird, wird eine Dauerausstellung sein zur direkten Geschichte des Schlosses.
Okay.
Also was wir da machen wollen, ist eben zu zeigen, was hat es mit dem Schloss auf sich, wie hat sich das Schloss entwickelt. Weil das Interessante an diesem Schloss ist nämlich, dass es nicht so wie in anderen Städten, wo man es vielleicht kennt, steht irgendwo auf dem Hügel ein hübsches Schloss, ist der Herrschersitz und das hat sich nicht weiterentwickelt, während die Stadt sich immer weiterentwickelt hat. Ja. In Harburg ist das eben so, dass das beides zusammengehört, sowohl das Schloss als auch die Stadt bilden quasi eine Einheit und hat Herr Weiß ja auch schon gesagt, dass irgendwann mit der Industrialisierung zum Beispiel hat sich eben das Schloss auch dahingehend entwickelt, dass das einerseits Teil des Fabrikgebäudes war, was
genau,
da
ja.
stand und ja. eben die Wohnquartiere für die Fabrikarbeiter wurde und so ist es dann irgendwann zum regulären Mietshaus geworden.
Wissen die Leute, die da wohnen eigentlich, dass sie in einem Schloss wohnen?
Ich gehe da mal von aus. Es wird auf jeden Fall, steht unten auch eine Plakette dran, einerseits, die erklärt, was es ist und noch einen, wie heißt es denn, diese Aufsteller, die da, wie heißt es, Herr Weiß?
Helfen Sie mir. Aufsteller?
Das ist tatsächlich einfach ein Aufsteller. Gut.
Auch ein kleines Modell ist ja auch davor.
Das auch, ganz genau.
Ein Gemüsebeet, ein kleines Schlossmodell sichtbar und die Adresse, die früher allen Ernstes Bauhofstraße hieß. Die Straße, die zum Schloss führt, heißt oder hieß jahrzehntelang Bauhofstraße.
Warum?
Die ist jetzt umbenannt, weil daneben der Bauhof war. Das war wichtiger offenbar.
Ja, okay.
Okay, jetzt das, heißt die Straße an der Horeburg.
Genau.
Also man hat sich seiner Wurzeln besonnen.
Ja, dass das doch irgendwie der markantere Straßenname dann letzten Endes ist.
Ja, man wohnt also an der Horeburg, da könnte man drauf kommen, dass man auch in der Horeburg wohnt.
Wahrscheinlich.
Okay, aber sowieso, wenn dann auch die Geschichtsfiliale unten entsteht. Eine Dauerausstellung, hast du gesagt.
Ja.
So ähnlich wie das archäologische Fenster, oder wie wird das sein?
Eher so wie eine Mischung aus dem archäologischen Fenster, sage ich mal, und der Dauerausstellung, die hier im Archäologischen Museum ist. Also wir wollen da auch Funde präsentieren, ganz klar, aber wir wollen auch sehr viel digital präsentieren, weil es einerseits zugänglicher ist, haben wir uns gedacht, heutzutage, und andererseits auch weniger Platz wegnimmt und auch unbedenklicher für die Funde ist. Das Interessante ist nämlich, dass die klimatischen Bedingungen da unten im Keller nicht besonders gut sind. Es ist unheimlich feucht, weil das eben in dieser Marschlandschaft gebaut wurde. Und genau, deswegen muss man eben kann man da eben nicht alles reinschauen. Also irgendwelche Uniformen, die wir zum Beispiel haben aus dem 30-jährigen Krieg oder aus der napoleonischen Zeit, die kann man dann natürlich nicht einfach so präsentieren, weil die irgendwann verrotten würden.
Wenn wir auch nicht, wenn du sie in extra Glaskästen da packen würdest?
Gucken wir mal, das müssten extra Klimavitrinen sein, die mit einigermaßen Aufwand genau da ein spezielles Klima eben in dieser Vitrine erzeugen und dann würde das vielleicht gehen, aber ja, das muss man sehen.
Das ist dann nochmal ein extra Aufwand.
Genau, wir gucken, da hängt natürlich auch von ab, wie teuer ist sowas, wie aufwendig ist sowas, kann man das überhaupt realisieren. Sowieso müssen wir mal schauen, wie das mit der ganzen Elektronik unten im Keller funktioniert, wenn das eben so feucht ist. Ja, das werde ich tatsächlich in 2 Wochen mal eruieren mit einem Techniker, mit dem gehe ich da mal hin und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja.
Genau, und dann ist es wirklich, also wenn ich es mir jetzt vorstelle, wie es sein wird, wann wird es eigentlich ungefähr fertig sein?
Das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres soweit sein.
Okay, also Ende nächsten Jahres, in anderthalb Jahren knapp. Ja. Du sagst gerade auch in napoleonischer Zeit, also was werdet ihr denn ungefähr da ausstellen?
Wir haben verschiedene Themenbereiche, überlegen wir. Einerseits fängt es dann an mit den ältesten Objekten. Mhm. Das sind dann zum Beispiel ganz alte Ziegelsteine, die man zum Beispiel gefunden hat. Solche gibt es auch momentan in der Dauerausstellung, in der jetzt aktuellen hier im Archäologischen Museum. Das sind ganz interessante, wo Tierspuren drauf zu sehen sind, so, weil da eben, als die Ziegelsteine noch nicht ganz trocken waren, sind da eben Tiere durchgelaufen. Sowas ist ganz interessant. Dann gibt es eben verschiedenste kriegerische Auseinandersetzungen, waren die ganze Zeit vorhanden.
Ja, sind dort vorgekommen.
Ja.
Haben da stattgefunden,
danke, genau. Und unter anderem zum Beispiel haben wir Objekte aus dem 30-jährigen Krieg, die wir da präsentieren werden, verschiedene Helme und Münzen aus der Zeit und genauso aus der napoleonischen Zeit eben auch. Und in diesem Zusammenhang wollen wir aber, was eigentlich noch ein bisschen, was heißt interessanter als die Funde ist, blöd gesagt, aber genauso spannend ist wie die Funde, haben wir uns gerade eben überlegt, dass wir, also Herr Weiß und ich haben da gerade eben tatsächlich drüber gesprochen, dass man vielleicht kleine Modelle im Schloss Keller präsentiert und dann mittels Beamer die Veränderungen, die stattgefunden haben, wie auf einer Karte präsentiert. Das heißt, zuerst sieht man einfach nur als roten Punkt die hohe Burg, wo die war, und wenn man dann auf den Knopf drückt, entwickelt sich das weiter mit der Schlossstraße und wie sich die Stadt weiterentwickelt hat.
Ich verstehe.
Und in dem Zusammenhang werden wir dann die entsprechenden Funde auch präsentieren.
Mhm. Alles klar.
Und was nicht vergessen werden sollte, ist, weil eben die Mauern auch ein Fund sind, also ein sowohl B-Fund als auch Fund, wenn man das so sagen kann. Die sind auch interessant, so. Ja. Und je nachdem, was uns das Denkmalamt nachher vorschreibt, was da verändert werden kann, soll, darf, werden wir auch die Mauern auf jeden Fall mit einbeziehen in die Ausstellung. Und sei es, dass wir die zum Beispiel anstrahlen und dann sieht man eben, genau dieser Mauerrest ist aus dem 15. Jahrhundert und hier sieht man die Änderungen, die im 16. Jahrhundert stattgefunden haben, sowas zum Beispiel.
Ich verstehe. Ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Wird ja noch ein bisschen dauern, bis es dann fertig ist.
Genau.
Was nicht lange dauert, bis es fertig ist, beziehungsweise was jetzt auch schon gerade wieder läuft, ist der Harburger Geschichtspfad. Das ist eine relativ lange Geschichte, die sich dahinter verbirgt, so wie ich das erkennen konnte. Auch ein Projekt, das jetzt mittlerweile auch wieder vom Archäologischen Museum vorangetrieben wird und da kuriert wird. Lange aber auch, wir hatten es am Anfang gesagt, brach lag sozusagen. Was ist der Harburger Geschichtspfad, Herr Weiß?
Das ist ein Pfad, der die Geschichte Harburgs erklärt. Ganz platt gesagt, daher der Name.
Ja,
so tatsächlich ist es ja so, dass Harburg sein Gesicht sehr verändert, um nicht zu sagen verloren hatte. Und das diesen industriellen Charakter, der komplett die historische Stadtmitte, also die Schlossstraße und die ganze Schlossinsel überprägt hatte, das hat man schon ein wenig zu kompensieren versucht in den 70er, 80er Jahren, wo man Plexitäfelchen in Eichenrahmen an verschiedenen interessanten Punkten in der Harburger Innenstadt platziert hat, auf denen erklärt wurde, wie es mal ausgesehen hatte, damit man wenigstens ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Nur das Plexi ist inzwischen völlig verkratzt, das Eichenholz ist verrottet. Ich glaube, von den ganzen Stationen steht noch eineinhalb.
Ja,
nicht mehr viel. Und genau. Die sind also wirklich durch. Aber weil ja in Harburg sich wirklich etwas tut und jetzt ein weiterer Wandel auch mit einer Besinnung hin zur Geschichte stattfindet, hat die Stadtverwaltung, das Bezirksamt, den Wunsch geäußert, den Geschichtspfad wiederzubeleben.
Genau.
Das ging also von der einfachsten Idee aus, wir erneuern die Plexitafeln, dann zu einer Weiterentwicklung, weil man heute eigentlich keine Plexitafeln mehr aufhängt. Das kann man auch tun, aber heute gibt es ganz andere Mittel und Möglichkeiten. Also zum einen laufen natürlich Stadtführer ihre Runden und erklären den Pfad der Geschichte, aber diese Geschichten, die sie auch erzählen, die sind jetzt alle gebündelt in einer App abrufbar. Man kann also den Geschichtspfad auch unter diesem Namen über unsere Website als eine richtig ausgearbeitete App erfahren, die durch die Bezirksversammlung finanziert worden ist, was wirklich ganz, ganz klasse ist. Und parallel dazu sind moderne Tafeln, die auch aufgestellt worden sind, jetzt schon zum Großteil im Binnenhafenbereich platziert worden. Da werden weitere folgen. Und als drittes Element ist ein kleiner, schöner, praktischer, quadratischer Führer aufgelegt worden, als publiziertes Büchlein, Führer durch den Harburger Binnenhafen, der tatsächlich vor wenigen Wochen mit einem Preis ausgezeichnet worden ist, als schönstes Buch Deutschlands in dieser Kategorie, was wirklich eine ganz tolle Auszeichnung ist.
Ja, was eigentlich das ursprünglich nur so ein Seitenprojekt sein sollte.
Absolut, ne? Ja. Aber man hat jetzt eben ganz konventionell die Tafeln, man hat den Führer als Büchlein in der Hand und man hat eine App, sodass aktuell man wirklich wieder in die Geschichte Harburgs auf diese Art beim Geschichtspfad eintauchen kann.
Genau, man kann diesen Geschichtspfad sozusagen ablaufen mit der App und dem Buch.
Ja, und kann sich da von Station zu Station informieren lassen über ehemalige Bebauung, einzige Hotels, ehemalige Nutzung, Stadtbrände, Abbrüche, Kriegsgeschehen. Das geht also vom Mittelalter bis in die allerjüngste Vergangenheit.
Mhm. Auch wenn jetzt von den Gebäuden, über die quasi gesprochen wird, selten noch wirklich viel zu sehen ist wahrscheinlich. Ja.
Nein, man wird dann überrascht sein, wie viel doch noch zu sehen ist. Denn auch wenn man heute die Schlossstraße lang geht, ist ja noch etliches an Fachwerkbauten aus dem Mittelalter da, einerseits.
Stimmt, ja.
Andererseits ist auch die Phase der Industrialisierung, wenn man sich etwa auf der rechten Seite das riesige Törlgebäude ansieht, voll erfassbar, das also ja stellvertretend schlechthin für den Reichtum, den Aufkommenden in dieser Phase der Industrialisierung steht.
Stimmt, ja.
Ehemalige Bahnhofsgebäude des damaligen Bahnhofs, den es im Binnenhafenbereich gegeben hatte, nachdem ja auch die Straßen oder Kanäle noch so heißen. Es gibt den östlichen Bahnhofskanal, den westlichen Bahnhofskanal und dann vermisst man natürlich einen Bahnhof. Ja. Aber einige Gebäude stehen noch. Und auf diese Art, weil es überall doch noch sichtbare Relikte gibt, selbst von der Straßenbahn, die dort mal durchführte, gibt es da noch den einen oder anderen gusseisernen Anker, an dem die Elektrokabel aufgehängt waren. Also über diese Relikte kann man sich die gesamte Geschichte Harburgs, die hochspannend ist, erschließen, bis hin zu den jüngsten modernen Bauprojekten und den gewaltigen Planungen, die es ja noch gibt. Ein Fraunhofer-Institut, das kommen wird, ein riesiges Hotel, das in Planung ist. Also auch der Ausblick in die Zukunft bietet sich einem da.
Hilft die Politik dabei? Hat sich in der Förderung auch was getan, dadurch, dass jetzt so viele Projekte eben auch am Laufen sind?
Hat sich absolut und in jeder Beziehung. Da dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen, denn es ist ja oftmals so, wir verursachen Kosten, was zumindest die archäologische Denkmalpflege angeht.
Ja, man macht es jetzt ja auch mit dem Verursacher
natürlich
nicht unbedingt beliebbar.
Nein, von daher müsste an und für sich die Politik jedes Mal die Augen verdrehen, wenn die Archäologen schon wieder mit dem Spaten dastehen und vermeintlich Projekte verteuern oder verzögern. Ja. Aber wir verzögern sie ja grundsätzlich nicht und wir fördern spannende Dinge zutage. Wir dürfen uns hier glücklich schätzen, dass der Bezirk selbst, die Stadtverwaltung, Bezirksversammlung, stolz ist und selbst interessiert ist und uns wirklich unterstützt. Das mag auch am Charakter Harburgs liegen, dass ja im Gegensatz zu einer Römerstadt, Köln, Trier, Mainz, wo überall die Archäologie nur so purzelt, man hier natürlich sehr viel Geschichte vernichtet hat.
Ja.
Vernichtet bekommen hat im Zweiten Weltkrieg, im Wiederaufbau selbst viel vernichtet hat, sodass Harburg ja nicht gerade wie ein Barockstädtchen oder ein mittelalterliches Fleckchen wirkt.
Nein,
von daher hat man richtig. Von daher ist das Interesse an dem, was wir zutage fördern, groß und da schätzen wir uns glücklich. Und deshalb werden auch solche Projekte finanziell großzügig unterstützt, wie etwa der Geschichtspfad, wie Publikationsprojekte, wie auch die von Bent Jensen beschriebene Filiale im Harburger Schloss, die auch nicht wir finanzieren, das kann das Museum gar nicht leisten, sondern die komplett über verschiedene öffentliche Töpfe bis hin zu Bundesmitteln, aber auch über erhebliche Mittel hier aus dem Bezirk Harburg mitfinanziert wird. Und der ursprüngliche Mitanlass oder Anstoß kam auch aus der Bezirksverwaltung hier, die sagten, wir wünschen uns in Harburg so etwas, wie es in Hamburg mit dem Bischofsturm am Speersort gibt.
Ja.
Also eine unterirdische Schaugrabung, einen Schauraum, wo archäologische Relikte dauerhaft präsentiert werden.
Ja.
Das haben die sich für den Bereich außerhalb des Schlosses schon gewünscht, als wir dort Grabungen durchführten und auf Fundamente, mächtige Fundamente des einstigen Torhauses zur Schlossinsel gestoßen waren. Und mitten in diese ersten Planungen kam dann eben durch den neuen Eigentümer Heimann die Möglichkeit, diese Filiale im Schloss zu begründen. Und da hat die Bezirksversammlung sofort gesagt, was kann uns Besseres passieren, als archäologische Relikte im Freien erst umständlich überdachen zu müssen, wenn wir einen Gewölbekeller nur zugänglich machen müssen.
Ja.
Und hat sofort gesagt, das unterstützen wir voll und ganz. Von daher steht Gott sei Dank der Bezirk hinter uns, hinter den Tätigkeiten, und da schätzen wir uns sehr glücklich.
Ist auch nicht üblich, wenn ich das mal annehme, oder? Dass es so viel Unterstützung durch Politik und durch öffentliche Mittel gibt?
Nicht immer, nicht überall, aber erfreulicherweise, ich muss das, und ich habe den Vergleich zu verschiedenen anderen Bundesländern. Ich weiß, dass wir uns hier in Hamburg sehr glücklich schätzen können, denn uns ergeht es so in Wandsbek, uns geht es so in Mitte, uns geht es so in Bergedorf.
Ja, genau.
Und wo wir archäologisch tätig werden, dass die Lokalpolitik jeweils dankbar und froh ist, dass wir beitragen dazu, ihre eigene Vergangenheit kennenzulernen, weil ja nun mal Hamburg nicht reich, in Hamburg archäologische Denkmäler nicht reich gesät sind.
Das stimmt, ja. Aber ich finde es trotzdem auch bezeichnend, weil also jetzt in meinem eigenen Viertel, ich wohne in der Jahrestadt, da gibt es auch eine eigene Geschichtswerkstatt, die im Prinzip da Sachen herausgegeben hat, und ich fand das unglaublich spannend, diese Publikation von denen mal zu lesen. Also vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen, dass in Hamburg auch einfach dadurch, dass es ein Stadtstaat ist und es sowieso ein bisschen näher beisammen ist, dann eben auch ein größeres Interesse für die eigene Vergangenheit dabei ist. Also das
ist in Hamburg schon sehr ausgeprägt. Ja. Man hat hier ein ganz starkes Traditionsbewusstsein.
Identität irgendwie.
Ja. Aber das endet halt in Hamburg doch meistens bei der Hanse, sagen wir mal, wenn ich schon weit zurückgreife, weil man vorher einfach nichts weiß als die Hansezeit bis zum Mittelalter vielleicht noch, weshalb alles, was wir aus der Zeit davor archäologisch freipoolen, immer neu ist, eine neue Nachricht ist. Drum ist es so sensationell, die Grabungen zur Hammerburg, die Forschungen zum Bischofsturm, zum Heidenwall, jetzt vor allem zur neuen Burg in Hamburg, also zur Zeit des 11. Jahrhunderts, wo es auch keinerlei Urkunden, schriftliche Überlieferungen und auch keine Gebäude hier gibt. Ich meine, gehen Sie durch Rothenburg ob der Tauber, gehen Sie durch Lüneburg, gehen Sie durch Stade, gehen Sie selbst durch Buxtehude. Mhm. Lübeck muss ich nicht reden, da haben Sie das Mittelalter überall parat.
Ja, ja,
es gibt in Hamburg kein einziges aufrecht stehendes mittelalterliches Gebäude, nicht mal die Kirchen sind ja mittelalterlich, sondern stammen aus dem 19. Jahrhundert, sie im großen Brand untergingen. Von daher betreten wir stets Neuland, und das wird mit großem öffentlichen Interesse verfolgt.
Also auch einfach, weil so eine Gründerstimmung noch sozusagen
da
ist. Ja, okay. Was wird sich denn jetzt noch in den nächsten Jahren bestenfalls zeigen können? Was weiß man denn noch nicht, dadurch, dass einfach noch nicht so viel gemacht wurde?
Also was in Harburg einerseits dazu kommt, sind immer neue Mosaiksteinchen, also viele Details. Natürlich kennen wir die grobe Linie, aber es sind viele Details zu wissen, welches Grundstück wie genutzt worden ist. Stand hier mal ein Gasthaus, stand hier ein Hotel oder eine Herberge? War es mehr handwerklich geprägt oder waren es hier Händler? Welche Kontakte hatte man hier schon im Mittelalter? Haben wir Dinge nur aus der näheren Umgebung oder ist das Rheinland oder ist sogar Venedig mit dabei oder England? Diese Importbeziehungen in den Griff zu kriegen, das sind einfach viele, viele Details, die wir ja immer in einer allerletzten Chance bergen können. Denn sobald ein modernes Gebäude das Grundstück überbaut hat, ist dieses Mosaiksteinchen ausgelöscht.
Ja.
Und darum sind es diese Mosaiksteine, um die Genese Harburgs, die früher in den Griff zu kriegen. Und beim Schloss bleibt nun mal das ganz große Rätsel, das wir in der Stadt lösen konnten in Hamburg. Die Hammerburg haben wir erforscht, ausgegraben, entdeckt, definiert. Die neue Burg konnten wir jetzt jahrgenau auf das Gründungsjahr 1021 datieren. Das fehlt uns in Harburg völlig. Wir wissen nicht, wann das Harburger Schloss gegründet wurde, nur grob, und wissen also nicht, wer es eigentlich gegründet hat. Waren es die Stadergrafen? Waren es die Bremer Erzbischöfe? Waren es die Lüneburger? Auch den eigentlichen Zweck, weshalb die Horeburg gegründet wird, kennen wir nicht genau. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass wir über Grabungen im Schlossgewölbe und auch am Rande des Schlosses da endlich mal Aufschlüsse bekommen.
Also das wäre dann auch genauso das, was für diesen Grabung im Keller dann da steht.
Ja, ja, ganz genau. Das ist genau das, ja.
Und damit könnte man grob sagen, dann wüsste man, wann Harburg gegründet wurde?
Ja, also der Idealfall ist natürlich, dass wir hölzerne Pfähle der Gründung des Schlosses ausgraben und diese dann über die Jahrenchronologie auf das Fällungsdatum, auf das Jahr genau datieren können.
Genau.
Und dann so ein Baumstamm, der 998 gefällt wurde, hat eine andere Aussage als einer, der 1072 gefällt wurde, weil wir 998 andere Kräfteverhältnisse hatten, andere politische Verhältnisse und Beziehungen, sodass wir dann wüssten, das hat der Graf oder der Bischof oder der Erzbischof gebaut, und dadurch können wir auch dann der Funktion näher kommen als Grenzbefestigung nach Westen oder nach Osten oder gegen Hamburg gerichtet und so weiter. Ja. Und all das ist aktuell sehr im Dunkeln.
Alles klar, also das ist wirklich, der Zweck, aus dem diese Stadt gegründet wurde, ist sozusagen noch nicht klar
eigentlich. Nein.
Ja. Ich würde sagen, sobald das rausgefunden wird, machen wir nochmal einen Podcast.
Aber das wäre es wert.
Gerne, wirklich. Würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei Ihnen beiden und auch bei den Zuhörern und wünsche noch einen schönen Tag.
Sehr gerne.